Ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Schön, dass du mit dabei bist. Heute freue ich mich sehr über Markus Krebs in meinem Podcast, der Comedian, der den Witz wieder salonfähig gemacht hat. Ich meine, es dachte ja keiner, dass nach Phipps Asmus nochmal einer kommt, der Witze in der Art und Weise vorträgt. Und mittlerweile macht er in seinem Comedy-Programm ja viel mehr als nur Witze, sondern erzählt einfach ganze Geschichten. Aber diese Witzgeschichte interessiert mich schon nochmal ganz besonders. Und heute erklärt er dir auch mal, wie du einen Witz vorträgst, dass am Ende schließlich alle lachen. Und er erzählt uns von den glücklichen Zufällen, die ihn mit Anfang 40 schließlich auf die ganz große Showbühne gebracht haben. Mit Lebenserfahrung eine neue Stufe erklimmen, das ist mir sehr sympathisch. Ich habe die Tage da auch nochmal über meinen großen Traum von der eigenen Abendshow nachgedacht. Und bin dann nach einer Masterclass mit Robin Roberts ganz guter Dinge. Sie ist eine der erfolgreichsten Moderatorinnen in Amerika, hat dort unter anderem auch Good Morning America moderiert und das zur Nummer 1 Morning Show in den USA gemacht. Und sie sagte, ihr helfen bei neuen Herausforderungen, 3 Antworten auf unsere ganz zentralen Fragen, ob ein Traum, an dem wir arbeiten, ein Ziel, das wir verfolgen, auch wahr werden kann. Welche das sind, verrate ich dir gleich. Die da raschelt, ist meine Assistentin Frieke. Was soll das?
Wir haben heute einen Werbepartner für die Folge, Aldi. Und bei denen habe ich mir diese fair gehandelte Schokolade besorgt.
Im Ernst? Fair gehandelt? Das kann doch bei den günstigen Preisen niemals funktionieren.
Doch, das geht. Meinungsfreiheit ist unbezahlbar, Qualität nicht.
Da bin ich gespannt. Das musst du mir gleich nochmal erklären. Und vielleicht kannst du mir auch eine Tafel besorgen. Gesalzenes Karamell fände ich gut.
Ja, lass dich überraschen.
Und hier kommen die Gedanken von Robin Roberts, die ich ganz hilfreich finde, wenn du in deinem Leben mehr vorhast. Antworten auf die Frage, kann das überhaupt wahr werden? Erste Antwort, sagt Robin, ja, kann alles passieren. Finde ich klasse. Zweite Antwort, nicht jetzt. Also alles passiert, aber nicht jetzt. Und die dritte, was ich auch einen schönen Gedankensprung finde, ich sage, bedenk doch mal, dass das Schicksal vielleicht auf unserem Weg noch etwas viel Besseres im Angebot hat, als das, was wir uns wünschen. Dass ich, der immer auf die Bühne und zum Radio wollte, weil Fernsehen unerreichbar schien, da plötzlich vor der Kamera stehen würde und auch noch Bücher schreiben darf, das hätte ich nie gedacht. Und dass er heute ganze Hallen mit seinen Witzen und Geschichten begeistert, hat Markus Krebs auch einigen schicksalhaften Zufällen zu verdanken, die er heute mit dir teilt. Und klar, paar Witze dürfen auch nicht fehlen. Bei ihm in der Live-Show kommt ja ein Ding nach dem anderen, voll auf die 12, von genial schräg bis zum echten Karlauer, neu interpretiert. Ja. Seine Karriere ging von ganz unten nach ganz oben. Heute ist der Mann mit Zopf, Sonnenbrille und schwarzer Wollmütze einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Comedians. Und vor allem kannst du dank seiner Tipps auf deiner nächsten Party sicher noch viel besser glänzen. Die perfekten Jokes verrät er dir im Podcast. Viel Spaß.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Recording in progress.
Grüß dich, Markus. Hi.
Hi, moin.
Ja, guten Morgen. Wir haben jetzt 11 Uhr, da wir aufzeichnen. Du bist gestern aufgetreten. Ja. 11 Uhr ist für dich eigentlich noch vorgezogenes Frühstück, oder?
Ich war noch nicht frühstücken. Das ist noch nicht der Fall gewesen heute. Aber tatsächlich, wir hatten gestern noch eine Aftershow-Party und die war noch ganz schön. Ich bin noch nicht ganz da. Meine Augen habe ich noch im Bett liegen gelassen. Also, aber für die Aufnahmen bin ich da. Ich muss kurz noch, wir lassen ruhig weiterlaufen. Hier ist ein Schild, weil ich nicht lesen kann. Ich habe meine andere Brille nämlich nicht. Da steht immer mit dieser Website, genau. Das Meeting wird aufgenommen. Und weg. Alles gut.
Also, jetzt sehe ich dich. Nein, alles freu. Ich habe ja auch eine Brille nur.
Ich bin so ein Technik in solchen Sachen. Glaub mir da. Also, ich habe mit, ich will Snake spielen. Das ist das Einzige. Ja. Mit so was nichts zu tun. Ich habe tatsächlich noch, natürlich muss ein Smartphone auch dabei haben, aber ich habe auch ein Nokia, wo ich noch zwischendurch mal Snake spielen kann. Ich bin oldschool, sag ich mal da.
Wo wärst du denn heute überhaupt, wenn du nicht Comedian wärst?
Das ist eine gute Frage. Im Knast oder? Nee, ich weiß es wirklich nicht. Also ich wüsste nicht, was ich mache. Ich hatte hinterher sehr viele Jobs gehabt, der mir sehr viel Spaß machte. Ich hatte 4 Jahre behinderte Kinder zur Schule gefahren. Das war ein dieses Vertrauen, dann, was man dann bekommen hat, das war hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich auch den Anruf damals bekommen, dass ich zum Comedy Grand Prix eingeladen werde, während so einer Fahrt. Und aber jetzt will ich auch nichts anderes mehr machen.
Ja.
Jetzt mal. Das und das bleibt auch so. Und wenn ich jetzt für andere schreibe oder irgendwas, aber irgendwie werde ich mit diesem Beruf immer in Zusammenhang bleiben.
Den Comedy Grand Prix hast du ja dann auch gewonnen. Und wenn man sich deine Biografie durchliest, im Netz steht ja irgendwie eine ganze Menge. Fußballfan, Duisburg, Hooligan, das bringe ich mit dir überhaupt gar nicht geistig in Verbindung. Ich denke, wie kann der Mann einfach so auf andere losgehen?
Es ist, erstmal ist es falsch. Ich bin MSV-Fan und ich habe mich aber nicht gepackt, wenn irgendwas passiert ist. Und zweitens ist es eben über 30 Jahre her.
Ja.
War aber trotzdem der Grund, warum man mich überhaupt angefragt hat, damals für den Comedy Grand Prix, weil ich dadurch eine Geschichte hatte. Ja, man kannte von mir hier keine Auftritte oder was aus dem Netz, nur durch Hörensagen eben, oh, der war mal ein Rabauke und jetzt macht der Comedy, dann fand ich interessant. Dass ich Comedy konnte, wussten sie nicht.
Ja.
Hab ich denen dann bewiesen.
Die Comedy bei dir fing auch an in diesem Mikrokosmos-Kneipe. Kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt erinnern? War das einfach Jokes für Kumpels erzählen oder wie hat sich das ergeben?
Ich war an der Kasse beim Niederrheinischen Comedypreis. Das war hat mein Bruder damals veranstaltet und es fiel jemand aus. Moses W. aus Essen, der fiel aus. Und dann hat mein Bruder gesagt, pass auf, kannst du nicht ein paar Witzkes erzählen, damit die Ws zu viert sind auf der Bühne und dass wir das Halbfinale zu Ende spielen können da. Und das habe ich gewonnen und habe das ganze Ding gewonnen. Und dann habe ich gedacht, auch wenn den Leuten das gefällt, dann bleibe ich dabei. Ja, dann habe ich meiner Mutter dann gesagt, die hat gesagt, hey, dann können wir dich ja weiter finanziell unterstützen. Und das war schon mal ganz gut. Aber seitdem mache ich das, hatte dann aber auch nur vielleicht so 10, 11 Auftritte, bevor ich zum Comedy Grand Prix überhaupt gekommen bin.
Krass, ja, wie hast du dich...
Alles, ist genauso, ich kann auf diesem Auge nicht sehen. Deswegen hatte ich die Sonnenbrille beim ersten Auftritt aufgezogen, weil ich da noch einen sehr starken Strabismus hatte, habe also sehr stark geschielt auf diesem Auge. So, das wurde mir erst hinterher dann gestellt, 2012, weil ich dann erst das Geld dafür hatte. Ja, weil eine Schönheitsoperation halt ist. Und das hatte ich zu Hartz-IV-Zeiten halt nicht. So, und dann hat man mir das Auge gestellt, die Brille allein da nicht gut aus, habe ich eine Mütze aufgezogen, da stand auch schon Ruhrpott drauf. Ersten Auftritt habe ich ein bisschen mit dem Knie gewackelt. Weil ich habe nicht gefühlt, dass ich nervös war, aber irgendwie hat der Knie gewackelt. Das nervte mich, also kam der Hocker dazu. Und so entstand die Figur.
Das war dann der Hocker-Rocker. Und die Geschichte ist ja dann von 0 auf 100. Wie hast du dich gefühlt, als du plötzlich mit ein paar Auftritten im Rücken diesen Comedy Grand Prix bei RTL gewonnen hattest und plötzlich warst du einer von denen, die du sonst auch nur aus dem Fernsehen kanntest?
Ja, ist schon richtig. Ich sag mal so, ich bin froh, dass ich schon in einem gesetzten Alter damals von 41 war, da machen sie sich, glaube ich, nicht mehr so bekloppt. Wenn du mit 18, 19 bei DSDS gewinnst und dann sagen sie zu dir, ja, du bist jetzt ein Star, dann hast du einen Hit und plötzlich bist du wieder raus aus den Charts. Ich glaube, Comedy lebt länger, beziehungsweise auch diesen Humor, den ich rüberbringe, der wird in jeder Kneipe so erzählt. Also Witze werden immer gerne erzählt, ein paar Jokes werden gerne erzählt. Und da glaube ich, dass das langjährige anhalten kann. Ja, und hat sich ja auch so ergeben, dass ich immer noch auf Tour bin. Und das macht ja auch riesig Spaß. Aber ich bin froh, dass ich schon mal ein paar Lebenserfahrungen gesammelt hatte, die ich dann verarbeiten konnte.
Ja, hast du denn in den 41 Jahren einfach auch ganz, ganz viele Witze gesammelt? Oder woher kam dieses Witzewissen? Hattest du die wirklich in dem Buch stehen, das du dann immer mit auf der Bühne hattest?
Nee, das Buch war für das erste Programm war ich mir tatsächlich noch sehr unsicher. Da saß ich aber auch noch auf dem Hocker die ganze Zeit. Da habe ich immer mal reingeguckt. Mit den Stichwörtern hätte keiner mal anfangen können, ja, die da drin stehen. Aber da habe ich wirklich noch reingeguckt. Heute sitze ich nicht mehr. Ja. Der Hocker steht da noch, der Tisch ist noch da, die Flasche Bier steht immer noch da. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt laufe und inzwischen tatsächlich meinen Text kann. Also, wo es plötzlich losging, war ich mir noch recht unsicher, sag ich mal. Und dann habe ich gesagt, schreib dir das mal alles auf, damit du nichts vergisst und so weiter. Inzwischen kann ich mir alles merken.
Jetzt hast du gerade die Geschichte mit dem Auge erzählt. Warst du jemand, der dir selber irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen im Weg stand, weil du auch nicht so viel Selbstbewusstsein hattest, weil du diesen kleinen Makel mit dir rumgetragen hast?
Also deswegen, also wenn ich jetzt auf der Bühne gehe, auch damals schon, eine gewisse Nervosität hatte ich, also wo ich sage, das ist jetzt unangenehm, hatte ich noch nie gehabt. Ja, also ich bin immer raus, ich weiß ja, was ich tue. Und Karneval ist so eine Sache gewesen, weil die nicht wegen mir kommen. Karneval war ein bisschen schwieriger, da muss er wirklich 25 Minuten voll durchtackern. Aber für ein Solo, wenn sie zu mir selber kommen, habe ich damit kein Problem. Ja, einziges Problem, weil ich heute noch habe, ich gucke Leute, merkst du vielleicht auch, nicht immer ins Gesicht. Das habe ich aus dieser Zeit tatsächlich, weil ich Schwierigkeiten, ich gucke dann links und rechts irgendwo hin, weil ich eben, weil das der Muskel des Auges ist immer schlaffer geworden, das Auge ging immer weiter weg. Dadurch habe ich Leute nicht mehr ins Gesicht geguckt. Ja, ja. Das ist mein einziges Problem, das mache ich heute noch. Auch wenn das Auge jetzt parallel zwar mitläuft durch die Operation, aber besser sehen kann ich ja nicht darauf.
Ja.
Ne? Das ist zum Beispiel, ich darte sehr gerne, das ist da immer ein Problem, weil es ist ein räumlicher Sport. Ich kann es ganz gut, aber ich muss mir merken, wo ich stehe und wie mein Schwung ist. Und andere gucken halt, wo die Tafel ist.
Ne? Krass. Wie ist es, wenn man mit 41 plötzlich beruflich in so einem Bereich durchstartet, wo man dann auch für viele andere der Star ist und so? Du hast ja bis 41 in Duisburg gewohnt, wohnst da immer noch, hast immer noch deine alten Kumpels. Wie sind die mit deinem Erfolg klargekommen? Ist ja bestimmt für die am Anfang auch nicht einfach gewesen, oder? Wie hat sich das entwickelt?
Die haben gesehen, dass ich weiterhin ganz normal ticke. Ja, und die fahren ja heute auch noch manchmal mit. Die Clique, sag ich mal, ist ja so zusammengeblieben, ja, die wir damals schon hatten. Also die haben gesehen, ich heb nicht ab, bei denen ist keiner, der durchdreht, also ist alles gut. Ja, ne? Also man muss sich jetzt an neuen, mit dem Management zum Beispiel, was ich hatte, sehr, sehr, sehr schnell befreundet, alles nur per Handschlag, wunderbar, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe nirgendwo irgendwie was vertraglich oder irgendwie sowas. So, wir sind Freunde und das funktioniert. So, und so ist mein Leben auch immer gewesen. Ich muss jemandem vertrauen und dafür brauche ich keine Unterschrift auf irgendwas. Ja, wir müssen auch jederzeit sagen können, nee, das klappt nicht mehr und dann ist Feierabend. Und das ist ja in jeder Freundschaft genauso, auch wo du merkst, der ist nicht mehr auf deiner Wellenlänge. Manche sind ja auch stehen geblieben irgendwo. Und für mich ist das immer so, ich muss euch vertrauen können und das funktioniert.
Ja. Und du hast ja mittlerweile sogar deine eigene Kneipe. Stehst du da auch noch drin und zapfst und probierst Jokes aus?
Das
oder
mache
wie?
Ich manchmal. Und das mache ich zum Beispiel mit meiner Managerin zusammen. Ja, die hätte auch nicht gedacht, dass sie so oft mal in Duisburg ist. Ne, aber es macht unheimlich Spaß. Und wir können den Raum natürlich auch für Podcasts auch benutzen und haben letztes Mal zum ersten Mal Podcast mit Publikum aufnehmen können. Ich wusste vor Corona, wusste ich gar nicht, was ein Podcast ist, sage ich ganz ehrlich. Und jetzt haben wir inzwischen schon über 70 Stück aufgenommen. Also und dann die Leute dadurch kennenlernen, Markus Maria Profitlich, Tom Gerd und so, das war natürlich sehr, sehr schön für mich, dass ich mit solchen Leuten mal in Kontakt trete und dass wir mal eine halbe Stunde quatschen können. Das ist ja weg. Also, du lernst ja auch durch deinen Podcast, lernst ja auch Leute kennen, nur durch den Podcast, sonst wäre man da nie dran gekommen, sag ich mal. Oder sonst hätte man nie so ein Gespräch.
Ja, was mich bei dir ja besonders interessiert, ist dieses, also ich finde diese Kunstform des Witzeerzählens, die du ja per excellence beherrschst, indem du uns da einen nach dem anderen um die Ohren knallst. Ich habe dich live gesehen im Savoy in Düsseldorf, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber da hatte ich auch, ey, dem kann sich einfach keiner entziehen, ja. Also egal, ob das jetzt irgendwie ein alter Karlauer ist oder ein neu formatierter sozusagen. Die Leute sind einfach spätestens nach 5 Minuten liegen die alle unterm Stuhl. Was glaubst du, macht das aus? Was macht einen guten Witz aus? Und wie bringt man einen guten Witz so rüber, dass die Leute auch wirklich lachen?
Ich glaube, die Leute sehen auch, dass ich das gerne mache. Ja, dass ich gerne Witze erzähle, dann erzähle ich tatsächlich Witze, wie gesagt, auf meine Art, beziehungsweise bringe auch immer wieder neuen, wo ich mich sehr drauf freue, dass ich sage, probier mal den aus. Aber die Pause ist zum Beispiel sehr wichtig oder die Betonung ist sehr wichtig. Ja, dass du in einem Witz, es sind 10 verschiedene Leute, die erzählen denselben Witz. Beim einen denkst du, was ist mit ihm, beim anderen lachst du dich kaputt. Ja, das ist eben so. Und früher kritisiert worden bin oder auch in der Schule rausgeschmissen worden bin. Heute mache ich das beruflich, also so schlecht kann das nicht gewesen sein. Und deswegen, sind ja nicht nur Witze, sind ja auch die Geschichten, die man muss wirklich mal live dabei gewesen sein, um zu sehen, was da alles dann passiert. Im Fernsehen sind ja immer nur so 6 Minuten, wo man denkt, oh ja, das ist der Witzerzähler. Damit beleidigt man mich nicht. Ja, ja. Ich bin gern Witzerzähler. Aber das Ganze drumherum, auch wenn die Geschichten so, ob die WG-Nummer ist, die Reeperbahn-Nummer oder so weiter, die sind ja alle passiert. Ich habe sie dann eben nur auf meine Art und Weise erzählt. Und das ist, ich mache es einfach gerne. Und jetzt am neuen Programm, das ab März kommt, heißt Comedy alle wegen mir. Ja, da freue ich mich total drauf, wirklich, weil ich den Blödsinn, der mir so einfällt, dann da in Geschichten bringen kann. Und das ist wichtig. Ich habe so eine Zettelwirtschaft zu Hause und dann schreibe ich mir halt einen Text daraus.
War denn am Anfang die ganzen Jokes auch in der Kneipe so erlebt, dass ein Halbbesoffener, also die können ja sehr lustig sein, wenn auch oft ungewollt, irgendwelche Dinge erzählt, wo du sagst, oh Moment mal, ich schreibe die erstmal mit, bevor ich hier weitermache. Das
erste Programm Literatur unter Betäubung, weil viele Leute so voll waren, dass ich tatsächlich mitgeschrieben habe. Ja, wenn einer kam, Markus, du bist einer der meisten Menschen, die ich kenne, dann habe ich das natürlich auch geschrieben. Ja, ich habe auch den Bekannten, der eben beim Kniffeln die Chance gestrichen hat.
Den gab es wirklich?
Den gibt es immer noch. Ja, der hat auch schwer an der Helm. Aber er sagt selber, dass er der Vollpfosten ist. Also das beweist schon alles. Nur ich habe zu ihm keinen Kontakt. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Aber andere tragen mir manchmal Geschichten von ihm noch weiter. Nur, aber diese Panne-Denkerei, genauso denke ich auch. Ich drehe Sachen einfach nur für mich um, dass sie lustig werden.
Was ist dein?
30 und 2 Tage für 14 Personen, sowas zum Beispiel. Ja, 2 Zahlen nur verwechselt und schon wird's witzig.
Sag nochmal.
2 Tage für 14 Personen, eine Reise gemacht.
Manchmal ist es ja wirklich nur ein Satz, ne? Also.
Es reicht auch manchmal nur ein Satz. Die Übergangssätze sind mega wichtig. Manchmal wichtiger als der Witz an sich. Die Bemerkungen dazwischen. Ja, ich hab zum Beispiel so eine Nummer, wir haben noch Glück gehabt im Flieger, 2 Fensterplätze gekriegt, nebeneinander. So, das ist dann in dem Moment witzig, ja, ne? Und das ist aber nur ein Übergang, aber der knallt, ja. Und wenn du das so taktest, dass sie nicht zur Ruhe kommen, das ist dann mein Humor. Die sollen gar keine Pause haben, die sollen Spaß haben.
Was ist dein aktueller Lieblingswitz? Wechselt das dann?
Nee, ich hab immer einen. Da sind zwei, den habe ich tatsächlich selber erfunden und deswegen bin ich da sehr stolz drauf. Da sitzen 2 an der Theke und der eine sagt, was machst du denn so im Moment? Ja, wir machen jetzt Musik im Quartett. Ja, wie viel seid ihr denn? Ja, 3 Mann. Ja, wer denn alles? Ja, mein Bruder und ich. Du hast einen Bruder? Nö. In diesem Witz ist alles drin. Ja, und das ist tatsächlich, der beschreibt alles.
Hast du dir als Kind diese Fips-Asmussen-Nummern auch mal angehört?
Ich hatte mal eine Fips-Asmussen-Kassette gehabt, aber ich war mehr Otto Walkes oder Mike Krüger sowas.
Also das waren deine Vorbilder?
Das waren meine Vorbilder, ja. Also Fips durch einen Arbeitskollegen, also so alt war ich dann schon, habe ich das mal mitbekommen. Aber ich hatte dann tatsächlich andere, die mich da ein bisschen mehr geprägt haben. Auch ein Jürgen von Lippe zum Beispiel, den ich bestimmt 20 Mal live gesehen habe, zu dem ich heute guten Kontakt habe, freue ich mich sehr drüber, weil er ein super Typ ist. Und die waren dann mehr meine Vorbilder. Nur kann ich keine Gitarre spielen, ich kann nicht singen, also bleibe ich bei den Witzen.
Jetzt hast du zu Hause dann irgendwie so einen Schuber mit deinen Lieblingswitzen und musstest fürs neue Buch einfach nur raussuchen? Oder hast du...
Ich habe das immer in so einen Schrank rein. Ich habe so einen Schrank, du kannst dir gar nicht vorstellen, da sind 10 Ordner drin, nur Ideen. Ja, ich schreibe ja ein Drehbuch für einen Film, im Moment schreibe ich ein Buch über das Ruhrgebiet und so, und die sind alle da drin. Ja, und immer, dann habe ich heute Bock da drauf, morgen habe ich Bock das weiterzumachen. Und ich arbeite dann aber manchmal am letzten Drücker. Also ich habe zum Beispiel permanent Panne am letzten Tag geschrieben. Ja, weil ich wusste, ich muss ein neues Programm schreiben. Und das hat funktioniert. Ja, also dann muss ich mich manchmal konzentrieren, aber dann kann ich das runterschreiben. Thorsten Sträter kann das übrigens auch. Der kann von jetzt auf gleich sagen, weißt du was, jetzt schreibe ich das und dann mache ich das jetzt. Ja, oder Harald Schmidt ist auch damals immer so gewesen, dass der geistig so weit immer war, dass er die Sachen erst knapp vorher vorbereitet hat. Und das fand ich immer sehr, sehr interessant. Und genauso arbeite ich leider für viele, weil sie sich selber, die müssen mir vertrauen, ganz einfach. Aber es hat bisher immer geklappt.
Ja. Wenn du über Witze nachdenkst, hast du so einen bestimmten Themenbereich, den du nicht beackerst?
Ja, Politik und Religion. Beides, ich sage von vornherein, es gibt keine Botschaft. Ja, ich sage immer, ihr nehmt nichts mit. Es geht nichts über Politik, nichts über Religion, weil da gehen die Meinungen zu sehr auseinander. Ich mag alles Extreme nicht, wenn irgendwas in irgendeine extreme Richtung geht. Es gibt nur richtig und falsch und das kann ich nur für mich selber, sage ich mal, ausklamüsern, was ich meine. Ich kann kein Parteimitglied sein von der SPD oder von der CDU oder was, weil hier haben die Grünen recht, hier hat die FDP recht, hier hat die CDU recht. Ich könnte also nicht Mitglied einer Partei sein. Ich will immer das große Ganze sehen. Ja. Und wenn jemand extrem rechts ist, extrem links, beides ist falsch für mich. Ja, ich muss einfach jede Sache neu bewerten. Und in Religion ist genau dasselbe. Ja, ja, da sind ein paar Sachen, die sind lange überholt. Sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und die werde ich aber nicht mit dem Publikum besprechen, weil die wollen einen schönen Abend haben.
Ja.
Ja, und dann wollen sie lieber die Witze, die sie in die Kneipe fallen hören, als sich mit mir über irgendwelche Sachen zu unterhalten, wo sie vielleicht eine andere Meinung haben, und das auch völlig zu Recht, weil jeder sich da seine Meinung bilden sollte.
Jetzt hast du gesagt, du warst schon über 40, als es karrieretechnisch in Richtung Comedy richtig geknallt hat. Glaubst du so ein bisschen ans Schicksal?
Schicksal ist ja immer entweder zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort oder zu richtigen Zeitpunkt die richtige Tat. Genauso ist umgekehrt falscher Zeitpunkt, falscher Ort, ja. Falscher Zeitpunkt, falscher Tat, falsche Tat. Es ist tatsächlich so, ich glaube, dass es Schicksal gibt, aber irgendwie kann man das auch planen. Ja, es gibt dieses Plötzliche, aber man kann auch manche Sachen vom Gefühl her sagen, das mache ich nicht. Oder, oh, da glaube ich nicht dran. Oder irgendwie sowas. Ja, oder da fahre ich nicht hin, weil an dem Tag ist auch in der Stadt dat und dat los. Oder irgendwie sowas. Ja, ich hatte mal zum Beispiel, ich wollte nicht nach Rostock, bin aber trotzdem hingefahren. Da war so eine komische Nacht. Da musstest du in 6 verschiedene Kneipen. An dem Tag spielte aber Rostock gegen Magdeburg. Und ich weiß, dass die beiden sich nicht mögen. Und genau dasselbe ist auch passiert. Wir sind von einer Polizeikontrolle in die andere gekommen, weil die sich untereinander da geprügelt hatten. Und dann weiß ich ganz genau, eigentlich gehöre ich jetzt hier nicht hin. Ich möchte Leute belustigen. So habe ich es nicht geschafft, zu den Auftritten pünktlich zu kommen. Das war sehr, sehr ärgerlich. Und man weiß es vorher halt. Ja. Ja, ne? Und das richtige Schicksal, ich glaube, das kann keiner, wenn es solche Leute gäbe, wie immer, wie sie sagen, immer Profiler oder wer weiß, die wüssten aber auch ganz genau, wo was passiert. Also ich glaube an solche Sachen nicht. Ich bin da pragmatisch.
Ja. Aber würdest du im Rückblick sagen, dass es ja für dich eigentlich ein Geschenk war, dass du schon so viel Lebenserfahrung auf dem Buckel hattest, und du hast ja gerade gesagt, es fing im Prinzip in der Schule schon an mit irgendwie Jokes erzählen und andere zu belustigen, dass dein ganzes Leben bis dorthin eigentlich auf das zugelaufen ist und das sozusagen in Anführungsstrichen deine Bestimmung ist, heute auf der Bühne zu stehen und anderen Menschen einen schönen Abend zu machen?
Es ist auch so, dass man mir schon immer gesagt hat, das gehört auf die Bühne. Ja, ich bin ja, ich habe mit 7 Jahren schon Dinner for One nachgespielt. Da sind wir auch in der Kirche weggefahren, da habe ich Dinner for One nachgespielt. Dann als Nikolaus mehrmals schon aufgetreten, habe dann ein Gedicht am selben Tag geschrieben, hat 1,5 Stunden dauerte dann, für die Eröffnung eines Baumarktes. Also die haben alle gesagt, du müsstest das eigentlich beruflich machen, aber dass ich es beruflich mache, da war der Kollege Zufall behilflich.
Was hat dich dann immer zurückgehalten? Wenn alle immer gesagt haben, mach das, mach das, mach das?
Das Leben, glaube ich. Also, ich hatte die Kontakte gar nicht. Ja, das kam erst dadurch, dass mein Bruder tatsächlich diesen Niederrheinischen Comedy-Preis mal ausgerichtet hat. Dadurch kam der Kontakt überhaupt zur ganzen Comedy-Szene. Ja. Ja, und dann hast du ein paar Mix-Shows gespielt, da hast du den kennengelernt. Ich bin mit Kristall vor 12 Leuten, glaube ich, aufgetreten. Da waren 5 vom Personal. Ne? Also wir kennen beide Seiten der Medaille dann da auch. Ja, es ist tatsächlich reiner Zufall gewesen, dass man mich angerufen hat und hat gesagt, willst du hier nicht beim Comedy Grand Prix mitmachen? Das hat gut funktioniert. Und seitdem ist es stetig aufgestiegen mit Zuschauerzahlen. Und ich habe Leute kennengelernt, halt, wo sie sagen, oh, bei dem muss er aufpassen, hier Mario Barth zum Beispiel und so weiter. Nein, der Mann ist in Ordnung, weil der genauso labert wie ich. Ja, so, ne, also ich mache mir mein eigenes Bild von allen Menschen und die sollen das auch mir machen. Ja, ein Thomas Gottschalk soll sich genauso freuen, dass er mich kennenlernt, wie ich den Thomas kennenlerne. Und vielleicht ist diese Ruhe erst mit über 40 möglich und nicht mit knappen 20. Ja, da steht ihn davor. So Kiss, ja, ich habe ja Kiss tätowiert hier. Und da war ich wirklich nervös, wo ich so Meet and Greet hatte. Da war ich zum ersten Mal nervös in meinem Leben. Aber ansonsten denke ich immer so, es ist ein Geben und Nehmen. Und die machen mich alle nicht mehr bekloppt.
Ja. Bei Kiss fand ich ja sehr interessant. Ich war da auch mal, weil ich den Veranstalter ganz gut kenne, der Kiss macht. Und er sagte, komm nach Essen, da spielen Kiss im Stadion. Und da ist Meet and Greet und du kannst Hallo sagen. Und dann dachte ich mir, geht's noch? Da waren ja ganz, ganz viele, die da mal Hallo sagen wollten. Und du hast dich fast irgendwie komisch gefühlt, als er dann gesagt hat, ja, komm mal her, jetzt sag mal hier Hallo. Und da steht eine Reihe irgendwie mit 150 Leuten, die wollen auch noch kurz Hallo sagen. Ja. Aber
ich war in Frankfurt auch im Meet and Greet und habe gesagt, ich habe vor 2 Wochen hier gespielt, war auch ausverkauft. Ne? Also sold out. Ne? Und und which band? Und ich so nur so Comedy. Der guckte mich an, der konnte gar nicht fassen, dass so viele Leute wegen Comedy kommen. Nee, aber ist halt so. Und dann haben die aber von mir ein Plakat im Backstage gesehen. Und dann hat er, stimmt, alles in Ordnung.
Hast du den
dann? Aber das ist natürlich für mich dann auch schon ein erhebendes Gefühl. Also, da ich da häng und dann der labert keine Scheiße, das stimmt.
Ja. Also, das heißt, du hast heute immer noch ab und zu die Momente, wo du so ein bisschen gedanklich neben dir stehst und denkst, ey, verdammt nochmal, ist das gut gelaufen die letzten Jahre, ne?
Nee, das habe ich leider nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Situation mit KISS, das genieße ich. Ich finde keine Bremse für mich selber. Ich setze mich nicht irgendwo mal hin und lasse mal irgendwas dann nochmal Revue passieren und sage so, boah, das war klasse oder das war gut. Das mache ich nicht. Komischerweise, ich sollte mehr genießen, aber ich denke immer weiter. Ich denke so, beim nächsten Mal machst du den so. Egal wie der Auftritt war. Probierst du nächstes Mal oder das versuchst du nächstes Mal oder ach, die Nummer hast du vergessen. Ich denke eher in diese Richtung. Ja, ist schade. Selbst im Urlaub komme ich nicht runter, weil man im Urlaub auch immer wieder was für mich bucht. Mein Gott. Ja, ob ich auf einer AIDA bin oder im Robinson Club, aber überall habe ich einen Auftritt. Und dass ich mal zur Ruhe komme, ist sehr, sehr selten tatsächlich.
Ein echt interessantes Gespräch mit Markus. Wie er seine Auftritte und seinen Berufsalltag sieht, verrät er dir gleich nach einer kurzen Reklame. Bei meiner Assistentin Frieke raschelt's schon wieder. Sag mal, wolltest du mir nicht noch faire Schokolade von Aldi besorgen, unserem heutigen Partner der Folge? Gesalzenes Karamell.
Klar, wusste eh, dass das deine Sorte ist. Habe ich hier.
Der Schoko-Changer. Was gibt's da noch für Sorten?
Es gibt noch Hazelnut und 70% Dark Chocolate.
Und alles wirklich fair gehandelt?
Klar, Aldi hat aktuell viele Fairtrade-Schokoladen. Und beim Choco-Changer geht Aldi sogar über die Fairtrade-Standards hinaus. Das ist die fairste und am verantwortungsvollsten bezogene Schokoladentafel, die Aldi je auf den Markt gebracht hat.
Woran machen die das fest?
Für die verantwortungsvolle Produktion des Choco-Changers setzt Aldi die 5 Beschaffungsprinzipien der Tony's Open Chain um.
Was bedeutet das dann?
Die garantieren unter anderem höhere Kakaopreise für Bauern, langfristige Verträge mit diesen Bauern, rückverfolgbare Kakaobohnen und gezielte Schulung und Investitionen zur Steigerung von Ernteerträgen.
Klingt gut und mundet ganz hervorragend. Damit wieder rein ins Gespräch mit Markus und in die Welt der Comedy. Aber ja, du empfindest die Auftritte jetzt auch nicht unbedingt als Arbeit, oder? Du genießt das offensichtlich.
Nein, das ist das, was ich machen will. Manchmal ist die Fahrerei nervt ein. Ja, dann steht sie wieder im Stau und wer weiß. Aber sobald ich auf die Bühne gehe, ist das... Der Schalter umgeklickt. Ja, viele kennen Olli Pocher. Olli ist ein total sympathischer Mensch. Geht die Kamera an, geht bei dem Schalter um und dann labert er halt so, wie man ihn kennt. Aber er ist eigentlich ein total sympathischer Mensch. Ja. Und genauso ist es bei mir, wenn ich auf die Bühne gehe, dann weiß ich genau, was ich tue. Und so würde ich aber auch in eine Kneipe gehen. Genau so und würde das so erzählen. Ja. Ja. Ich bin gestern hier in Savoy reingekommen und sage, Ruhe, ich bin da. Ja. Und dann wussten die vorne schon alles klar. Das ist dann eben so. Das ist meine Art und Weise. Ne? Manche sind ein bisschen introvertierter und bei mir ist eben große Fresse.
Ja, große Fresse ist das eine. Ich glaube ja auch, dass dieses große Wort Authentizität auch eine immer größere Rolle spielt, weil jeder versucht sich irgendwie auf Social Media und auch auf vielen Bühnen irgendwie immer so zu verstellen, dass man so ist, wie man denkt, dass andere einen gerne hätten. Ja, und ich sage dann immer, wenn mich Leute fragen, wie werde ich denn Moderator und was muss ich denn dafür tun und wie muss ich mich verändern? Sag mal, bleib möglichst so, wie du bist, weil sonst wird das unerträglich anstrengend, ja. Wenn du dich jeden Tag verstellst.
Muss man auch sagen, du hast eine Moderatorenstimme. Ja, du kannst auch ein Hörbuch, sag ich mal, mit der Stimme durchaus rüberbringen. Bei mir ist es so, ich schreie zweimal beim MSV, da war eine Ecke und bin heiser. ich muss immer ein bisschen gucken. Man würde mich nicht anschreiben, ob ich irgendjemand synchronisieren würde oder irgendwie sowas. Ne? Aber es gibt Leute, die können das, die anderen Leute können das. Wenn die das gut machen und viele Leute das auch als gut empfinden, haben die alle ihre Berechtigung. Ob mir das gefällt, egal. Es darf nur nicht, wie gesagt, eher mal in kriminellen Bereichen oder extrem sein, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn sie Leute belustigen, ist das, ob sie in einer anderen Rolle schlüpfen. Die Ilka als Cindy aus Marzahn, sie hat es perfekt gemacht. Ilka ist ein netter Mensch. Ja, wir waren auch im Podcast schon zusammen. Und wir mögen uns einfach, ja, weil wir vielleicht auch beide, weil wir aus Hartz IV kommen und haben diesen Job dann gemacht, ja, das verbindet einem auch ein bisschen, aber wir frei Schnauze labern wir. Und solche Leute mag ich, ja. Weißt du, nicht, dass die da sind und dann lernt sie hinter der Bühne kennen und denkst, mein Gott, ich habe mal über dich gelacht und jetzt sehe ich gerade, du bist kein netter Mensch, ja. Dann denke ich mal, welches Pulver gegen welche Krankheit hast du erfunden, dass du hier so eine Welle machen darfst? Ne? So, und das zeige ich dann aber auch. Das machen viele dann vielleicht nicht, aber ich kann dann da auch meine Klappe nicht halten.
Ja, wir müssen ja jetzt keine Namen nennen, ja.
Nee, das macht man nicht. Nur über die Leute, die du gut findest, weil die anderen gar nicht verdienen, dass man über die redet. Ja. Ja? Aber ich bin auch jemand, der sagt, dritte oder vierte Chance, kann sein, dass ich ihn einfach nur am schlechten Tag erwischt habe. Ja. Ja, genauso verlange ich das ja auch für mich, dass man vielleicht denkt, oh, guck mal, der war vielleicht an dem Tag nicht so gut drauf oder der ist an mir vorbeigegangen, ohne mich zu erkennen. Oder was. Ich lerne halt viele Leute jetzt durch den Job kennen. Also mir sollte man auch eine zweite oder dritte Chance geben und das mache ich bei anderen auch. Aber wenn ich dann merke, der Mensch ist von Hause aus so, dann habe ich damit ein Problem und dann geht man sich entweder aus dem Weg oder man kriegt einen dummen Spruch.
Ja. Ist es so, dass du auch im privaten Rahmen überall gefragt wirst, ob du mal einen Joke hast? So bei der Party und.
Ich bin aus dem Fenster geklettert auf einer Hochzeit, weil ich vorher gesagt habe, ich bin privat da. Und dann haben sie alle einen auf und dann sagen sie, boah, Markus, kannst du nicht mal eine halbe Stunde? Ich sage, ja, ich gehe nur kurz auf Toilette. Und wenn ich ein Metzger bin, fragt mich auch keiner, oh, kannst du mal ein Schwein schlachten? Das wäre mal schön. Ja. Ich finde, das, also dieses Private sollte manchmal sein. Ich mache das gerne, ich mache gerne Fotos mit den Leuten. Das verpacke ich für mich immer noch nicht, dass Leute mit mir Fotos machen wollen manchmal. Ja, oder dass sie nervös sind, mit mir ein Foto zu machen, finde ich sehr, sehr interessant. Aber manchmal möchte ich einfach nur als Markus Krebs da sein, als privater Mensch. Ja, dann kann man mal ruhig mit mir quatschen. Aber fang nicht an, kannst du hier mal 5 Minuten und geh mir ein Mikrofon in die Hand. Nee. Das ist der falsche Ansatz.
Ja, aber wenn jetzt 3 zusammenstehen und jemand sagt, du kannst mir nicht mal einen Witz mit auf den Weg geben, dass ich bei der nächsten Party auch mal glänzen kann.
Dann haue ich direkt so durch und er kann sich aus 4, 5 Stück einen aussuchen.
Vielleicht könntest du ja am Ende, ein paar Minuten haben wir noch, am Ende nochmal 3 Jokes so to go, ja, und wie man die dann auch richtig erzählt. Wann ist für dich ein Abend ein guter Abend, wenn du auf der Bühne stehst?
Die Leute, ich sehe das an den Gesichtern, ja, ob den Leuten das gefallen hat. Und bei den Solos, toi toi toi, ist es bisher hat es immer geklappt. Eine Gala ist manchmal schwierig. Es gab Karnevalsauftritte, gerade bei Damensitzungen, die ui, weißt du so, ne? Ja. Aber ist für mich wichtig, an den Gesichtern sehe ich, dass den Leuten das Spaß gemacht haben. Und gestern war in Köln Standing Ovations, also wenn der Mo erreicht das dann in Köln, weil hier haben sie genug Leute, wo sie hingehen können.
Ja, du hast ja auch diesen typischen Ruhrpott-Charme, nenne ich es jetzt auch mal, den man sich irgendwie kaum entziehen kann. Das kommt auch aus dieser Hemdsärmeligkeit und dieser Kumpelhaftigkeit, die eben dem Ruhrgebiet so innewohnt seit Jahrhunderten, oder? Also die Menschen da haben einfach einen eigenen Schlag.
Ich fühle mich im Ruhrgebiet sehr, sehr wohl. Also ich bin auch ein Kind der Kneipe. Meine Eltern waren schon im Kegelclub drüben. Ich wusste, wo ist nur auf der anderen Straßenseite. Aber ich wusste als Rotziger schon, ich brauche da nur rübergehen, da sind meine Eltern. Ja, also, ne, und dann wurde mir auch mal was in die Hand gedrückt, hier sagt dem Papa nichts und so weiter, weil es hier 2 Mark hier oder was, ne. Ja. So, aber ich wusste immer, wo meine Eltern sind, mein größerer Bruder war noch da und das ist für mich immer, da kam keiner hin, wo du dir Gedanken gemacht hast, ja, wenn irgendeiner war, der da nicht hinpasste, dann haben sich schon Leute drum gekümmert, der da nicht hinpasst, ja, also, ne, wir sind sehr, sehr ehrlich im Ruhrgebiet, du kommst auf eine Kneipe, und ich sehe sofort, der ist in Ordnung, der nicht. Dann höre ich nach 5 Minuten, dann ist ein Schwätzer und der nicht. Ja, merke ich sofort. Und wenn in Hamburg zum Beispiel in die Kneipe gehst und sprichst jemand an, dann denkt der, du willst was von dem. In Bayern verstehst du sie nicht. Ne? Und das ist dann immer so. Das Schöne ist, ich spreche wohl eine Sprache, die man überall, selbst in der Schweiz, versteht. Und das ist für mich sehr wichtig, dass ich nicht nur regional ankomme, sondern gut, meine Brasilien-Tour da abgesagt. Nein, aber dass ich überall ganz gut ankomme, auch wenn es im deutschsprachigen Umfeld ist. Ja.
Ja, ich habe nur gute Erinnerungen an Duisburg. Ich hatte mein erstes Praktikum beim Film irgendwie so als 18-, 19-Jähriger. Und da haben die mich mit nach Duisburg genommen. Das war ja für mich eine Weltreise. Und dann mit nach Hamburg. Und in Duisburg konnte ich zum ersten Mal, wir mit der Familie waren ja nie groß im Urlaub, zum ersten Mal in einem tollen Hotel übernachten, im Steigenberger. Und dann weiß ich noch...
Jetzt ist ja Karneval, weil ich in einem Karnevalsverein bin. Und da ist unser, dann sag ich mal, Standort.
Ja.
Und da übernachte ich jedes Jahr im Karneval immer. Ich wohne nur einen Kilometer weg, aber nein, ich bin dann über Karneval weg im Steinberg.
Die Geschichte, die...
anders, aber ich könnte nicht sagen, wie es heißt.
Die Geschichte ist so hart, weil ich da hatte ich dann irgendwie einen Abend Zeit, mal wegzugehen, dann bin ich alleine weggegangen, kannte ja da niemanden und dann hatte ein Rockerclub, hatte irgendwie einen Club so im Keller. Das war so... Anfang der 90er. Und dann erst haben die mich nicht reingelassen, alle tätowiert von oben bis unten und so. Hatte ich schon Schiss und dann sagen die, ja, komm rein, weil die hörten, dass ich irgendwie einen bayerischen Zungenschlag habe. Und dann ging ich da unten rein und stand nur im Eck und habe mir das alles angeguckt und war fasziniert und dachte mir, naja, mal gucken, was hier so noch geht. Und ehe es mich versah, stand eine junge Frau vor mir, ging auf die Zehenspitzen und gab mir einen Kuss.
Ja.
Und ich sagte, was war das denn jetzt? Und dann sagt sie, ach, du guckst so traurig. Und dann ging sie. Und dann habe ich irgendwie vor Jahren habe ich ein Interview mit Charlotte Roche gelesen, die wohnt ja in Mönchengladbach, dass sie früher immer abends unterwegs war und einfach fremde Männer geküsst hat. Und ich glaube, die war das.
Durchaus möglich. Aber es gibt verschiedene. Früher war das Old Daddy zum Beispiel. Das war eine Diskothek in Duisburg, wo man wirklich schön Hardrock auch hören konnte, aber auch, sag ich mal, auch Led Zeppelin oder irgendwie sowas. Ne? Nur da war das durchaus möglich, ja, dass man dann jemand kennengelernt hat, wo du morgens dann gedacht hast, boah, das war zu viel. Aber ich liebe Duisburg. Duisburg ist so schön, ja, und das glauben die meisten nicht.
Ja, viel grüner, als man denkt.
Ja, auch ganz, wo meine Kneipe ist, also mit Steffi zusammen die Kneipe ist. Alles grün. Da ist, wenn uns einer anzeigen würde, dann wäre da ein Hase mit dem Handy. Da ist niemand. Ne? Ja, wir können da Live-Musik machen und all sowas. Also wir haben richtig schöne Ecken in Duisburg. Also man sollte sich tatsächlich mal angucken. Und wenn ich dann den Reiseführer machen soll, mache ich das auch,
ja. Ja, super. Da komme ich auf jeden Fall mal vorbei. Dass du nie Musik gemacht hast, ne? Du wärst ja ein prädestinierter Rock'n'Roller.
Perfekter Schlagzeuger. Ja, hör auf zu lachen. Ich habe vielleicht 7 oder 8 Mal hinter dem Schlagzeug und habe Blink-182 nachgespielt. Ja, also ne, ich kann nur, ich gehöre nach vorne und Gitarre kann ich nicht. Ah. Ich schaffe es nicht. Ja, ich möchte singen, Stimme geht nicht. Ich möchte Gitarre spielen, kann ich nicht. Also müsste ich das Schlagzeug dann ganz vorne stellen, was die wenigsten haben. Ja, aber ich glaube, dass ich sehr, sehr gut Schlagzeug spielen kann. Ist auch bei mir, ich habe so einen Partykeller, so ein Bällebad. Und da spiele ich dann halt Lieder nach. Ich habe hier eine Boxe, da eine Boxe, höre 3 Tage nichts mehr, weil ich in derselben Lautstärke spiele. Aber das macht mir unheimlich Spaß. Ja, und wenn ich dann Kiss-Lieder zum Beispiel spiele, merke ich, wie einfach die sind. Da ist
immer auf die 12.
Ja, die tippe ich im Auto nach. So, ja, aber das ist eben der Rock'n'Roll der 70er, 80er dann gewesen. Ne? Aber es gibt schon welche, der Schlagzeuger von Blink-182, der kann tatsächlich ein bisschen mehr als ich, habe ich gemerkt. Ja.
Und bei den Stones ist er jetzt wieder ein Platz frei. Also von daher.
Ja, gehört, der ist leider verstorben, aber mit 80 kannst du auch mal sagen, das war's und ich habe ein geiles Leben gehabt.
Ja, ja, also Charlie Watts hat ein verdammt geiles Leben gehabt, glaube ich. Also,
ja. Und ich weiß nicht, ob er auch sein Blut in der Schweiz hat waschen lassen. Ja, aber wie Keith Richards. Aber 80 ist schon ein Alter, wo man sagen kann, du hast alles erreicht und ein Hut ab. Ja? Ja. Also geile Band. Ich mag nicht alle Lieder von denen, aber es gibt ein paar Lieder, die wurden zum Beispiel von Motorhead auch gecovert. Die sind sehr, sehr stark und der ist zu früh gegangen, der Lemmy zum Beispiel.
Das stimmt in jedem Fall. Ich würde ja von dir auch gerne noch einen Song für unsere Playlist haben, der beste Song der Welt. Was ist für dich die beste Nummer der Welt? Eine Kiss-Nummer?
Es gibt natürlich Rock'n'Roll All Night von Kiss.
Ja.
So, dann gibt es Rock'n'Roll is King von Rose Tattoo, was sehr, sehr geil ist.
Auch nicht schlecht.
Take It All Away von Girls School. Das hat alles an Rock'n'Roll, was geht. Ja? Girls School war Vorband lange von Motorhead, war mit denen auf Tour. Und da habe ich sie zum ersten Mal gesehen, ich glaube 1992 habe ich sie, glaube ich, erst mal gesehen. Und dieses Lied immer noch, wenn wir mit dem Auto, meine Freundin ist etwas jünger als ich, finde die Lieder aber auch geil. Und das wird sofort knalllaut gemacht, ja, Take It All Away von Girls School. Hört euch das an, das ist wirklich sehr, sehr geil.
Dann packe ich das irgendwie auf jeden Fall mit auf die Liste. Jetzt wolltest du noch drei Witze zum Besten geben, die man mitnehmen kann auf jede Party.
Es gibt der schöne, ich habe im Moment einen, ich sage immer zum Reinkommen. Da ist ein Vater und seine Tochter wird 8, die hat Geburtstag und er braucht ein Geschenk. Da geht er nach Toys R Us und sagt so...
Das war genau, Toys R Us. Man muss einfach normale Worte nehmen und sie anders aussprechen.
So wie man, das steht so da. Ja. Weißt du, wir sagen auch Woiwod und nicht Woolworths. Weißt du, wo geht's hin, der Woiwod? Ne? Aber er sagt so, ich brauche ein Geschenk für meine Tochter. Und dann sagt der Verkäufer, ja, wir haben hier eine Barbie, wir haben hier eine Urlaubs-Barbie, die kostet 29 Euro. Daneben haben wir eine Scheidungs-Barbie, die kostet 320 Euro. Und dann, warum ist die so teuer? Ja, die hat kein's Auto, kein's Boot, kein's Haus. Solche mag ich halt
sehr. Zum Reinkommen.
Aber ich mag diese kurzen Witze. Die Tür öffnet Manuel, danke Manuel. Die mag ich sehr. Ja. Was ich sehr gut finde, zum Beispiel, hört sich Panne, aber zwei Affen sitzen in der Badewanne. Und der eine sagt so, sagt der andere Mann, der Tour hat kaltes Wasser dabei. Den mag ich sehr. Ja. Und pass auf den noch, hat einer sitzt mit dem blauen Auge an der Theke. Da kommt einer rein, sagt, wo hast du denn das blaue Auge her? Ja, aus dem Aufzug. Wie? Ja, ich stand im Aufzug und da kam eine Frau rein und hat mich gefragt, ob ich für sie die zwei drücken kann. Hab ich falsch verstanden. Da könnte ich mich selber küssen für.
Es würde natürlich Frauen geben, die sagen, das ist ja latent frauenfeindlich. Aber da lachen sogar die Damen im Publikum, oder?
Ich mache mich ja über mich selber auf der Bühne so lustig. Ich sage ja selber, ich bin kein Brad Pitt, ich bin mehr so Prickle Pitt. Ja. Ja, ich bin der T-Shirt unten im Schrank, wo du nicht rangehst. Weißt du? Ja. Deswegen, also ich versuche auch mich schon da reinzulegen. Ich weiß auch, ich habe keine optimale Figur, aber ich fühle mich so wohl. Ja. Ich bin halt der Mann hinter Bauch, ganz einfach.
Darf man denn in Anwesenheit bestimmter Anzugträger oder so eine bestimmte Schwelle in Kniehöhe nicht überschreiten oder Gürtellinie nie unterschreiten?
Muss die überschreiten. Weil gerade die erzählen im Büro keine anderen Witze. Die sind vielleicht noch härter. Ja, so, ne, wenn die da reinkommen. Manchmal sind so Frauen dann dabei, die gucken erst, aber im Endeffekt gekriegt habe ich sie alle. Ne? Also nur als Witz. Ne? Aber das hat eigentlich immer funktioniert. Es gibt ja auch charmante Witze und dann weißt du, jetzt hast du soweit, jetzt kannst du auch einen durchhauen, der ein bisschen unter die Linie geht. Aber charmant erzählt.
Charmant erzählt, mit dem charmanten Charme des liebenswerten Duisburgers. Dann geht alles. Ich habe ja von vielen
Wenn du einen Witz erzählst, überleg, wie hart ist der. Also legst du den einen anderen in den Mund, sagst du, der und der hat den Witz erzählt, oder ist er von dir? Das ist ein ganz einfacher Trick. Ist der zu hart, sagst du, hör mal, ein Kollege hat mir einen Witz erzählt, pass auf. Ne? Und dann ist er ja nicht von dir, das hat er ja erzählt. Ne? Das ist der einfachste Trick, den er machen kann.
Ich muss mir den mal notieren für mein Bühnenprogramm. Ich habe ja auch gemerkt, wenn du die Menschen warm spielst, also am Anfang so ein bisschen netter und gefälliger und dann kannst du dann hinten raus auch mal durchaus anderes Material bringen. Und du hast sie trotzdem.
Dass ich am Anfang ja auch ein paar Wortwitze dabei habe. Ich habe einen Vietnam-Film geschrieben mit Jürgen Klinsmann, der heißt Hanoi, die ist brutal. Ne? Und, ne? So, da musst du erstmal ein bisschen überlegen dann und so weiter. Die haust du am Anfang rein. Du wirst nach hinten raus immer banaler, was aber auch schön ist, weil du mit Witzen die Leute zum Schluss gerne nochmal verabschiedest. Ja, weil die wollen sie sich auch behalten. Die allgemeinen Witze wollen sich behalten. Und wenn die zum Schluss machst, ist es optimal.
Ja, das ist ja irgendwie der Witz bei vielen Menschen. Und mir geht's ja ähnlich. Du kannst dir kaum Witze merken. Ne? Also ich habe in meinem Leben ja auch schon 1000 Witze gehört. Aber mir fallen sie dann nicht ein.
Ja, nee, ich leider fallen mir zu viele ein. ist manchmal schwer, mit mir eine ernsthafte Unterhaltung zu führen, aber man kann es auch. Nur ich mache lieber auf die etwas lustige Art und Weise.
Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal einen professionellen Witz erzählt habe, war ich, glaube ich, irgendwie 4, 5 und hatte eben bei meinem Opa immer diese Fips-Asmussen-Kassetten gehört. Das ist dieser Witz, wo sie im Bikini und er in Badehose kennen sich nicht, liegen am Schwimmbad und plötzlich steht er auf, geht zum Sprungturm, dreifache Schraube, gehockt, gut eingetaucht, geht wieder raus, schüttelt sich, geht an ihr vorbei und sie sagt, Respekt, das war super. Und sagt er, ja du, ist kein Problem, ich war mal Europameister im Turmspringen. Und legt sich hin und dann Zeit später steht sie auf, geht an ihm vorbei, springt ins Becken und macht die 100 Meter in einer Topzeit, geht wieder raus, schüttelt sich, geht an ihm vorbei.
Also, ja. Wie bitte? Krault ist wichtig in dem Witz.
Ach, du kennst, die krault die 100 Meter in einer verdammten Geschwindigkeit und er sagt ja Respekt und dann sagt sie?
Ich war mal Nutte in Venedig.
Genau. Ja. ich habe den damals gar nicht verstanden. Ich kannte den zentralen Begriff ja gar nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist, Venedig.
Ja, aber es ist tatsächlich so. Es gibt Witze, dann musst du da nochmal, wo ist die Betonung in dem, und krault passt halt in diese Szenen dann besser mit rein, als wenn die nur schwimmt.
Ja.
Kraut ist dann, wenn du hinterher die Prostitution als solche siehst, ist Kraut besser, näher dran.
Ja, genau. Wie lange arbeitest du, bis du einen Witz so hast, dass der für dich auf die Bühne passt?
Letztes Mal war ich auf der Bühne und sagte zum Beispiel, ich weiß manchmal vorher nicht, was ich sage. Und sage, meine Frau wartet hinten mit laufendem Motor, allerdings steht ein Auto auf der anderen Seite. Da könnte ich mich drüber kaputt lachen, aber das fällt mir gerade in dem Moment erst ein. Also schreibe ich mir den auf. Meine Frau sagte letztes Mal, sie hat sich ein weißes Blatt kopiert, weil sie einen Schmierzettel braucht. Ja. Aufgeschrieben, weißt du, sie hat meinen Humor und dann können wir da zusammen schreiben. Sie ist die Einzige, die für mich mitschreiben kann. Ja, und das ist, ich denke aber den ganzen Tag so. Ich denke in allem, was ich sehe, was könnte umgekehrt daraus gemacht werden oder wo ist was witzig. Allein dieses vor sich Schild. Finde ich schon witzig. So, jetzt musst du das eben dann nur so erzählen, dass du das von der Bühne dass du das verstehst. Und ja. Dann ist manchmal, dann merkst du, dann schreibe ich immer ein A und A heißt anders. Ja, dahinter schreibe ich immer ein A, da ich den anders erzählen muss.
Ja.
Dass ich irgendwie anders betone oder von einer anderen Sichtweise oder was. Der Gag an sich ist gut, aber ich muss ihn anders erzählen.
Ja. Ich hatte einen Bekannten, beziehungsweise ich habe einen Bekannten, der hatte die Gelegenheit als Deutscher, Frank Lemmermann, der hat mal für Viva moderiert, im Top-Comedy-Club, im Comedy-Store in L.A. zu spielen, als festangestellter Comedian für ein Jahr. Der hat so Living-Comic gemacht, ne, so als Figur mit Geräuschen und so und konnte dann natürlich auch alle US-Stars beobachten. Ist einer, ich glaube, der einzige Deutsche, der da auch an der Wand steht, als Comedian, der da richtig gearbeitet hat. Und der hat gesagt, er hat mal gesehen, wie Chris Rock, einer der größten Comedians unseres Jahrtausends, der auch die Oscarverleihung moderiert hat, dafür die Oscarverleihung seine Moderation geprobt hat. Und das waren ja auch lauter Gags, ne? Lauter im Prinzip nur Stand-up. Und er sagt, er hat eine Woche jeden Abend das Gleiche gemacht, also die gleichen Gags. Aber er sagt, es war total faszinierend. Am ersten Abend haben kaum Leute gelacht. Am zweiten Abend ein bisschen mehr. Am dritten Abend noch mehr. Und am vierten, fünften, sechsten, siebten Abend hatte der quasi nur Lacher und der hat immer nur so ein Wort nach hinten. Und da den Halbsatz vor. Und den
Aber Gag. Genauso arbeite ich auch. Genauso arbeite ich auch. Ich probiere Witze aus. Ich denke manchmal, so wie er ist, ist er perfekt. Aber manchmal denke ich, oh, da muss ich betonen. Ich habe zum Beispiel gesagt, zum Kollegen, wir standen vom Hotelbett und habe zum Anfang gesagt, ist das Bett nicht gemacht oder ist das ein Schwan? So, das haben viele nicht verstanden. Jetzt sage ich, ist das Bett nicht gemacht oder hat da einer einen Schwan gefalten? Ja, und seitdem ich das gefalten nenne, kommt der wie an. Du musst manchmal einfach für die mitdenken, ja, ja, für die Leute mitdenken, dass sie wissen, was er meint. Weil wenn man mal im Hotel war, hast du dann eben manchmal auch die Toilette hat plötzlich so ein Zeichen nach unten oder was, ne, hier Toilettenpapier.
Ja.
So, du kannst ja also über alles einen Gedanken machen dann da. Nur, das musst du, deswegen habe ich so Probeauftritte, die mache ich immer in ganz kleinen Rahmen und immer in Kneipen, wo ich die Leute schon lange kenne. So, dann weiß ich ganz, ich fahre aber zwischen an, in die kleine Kneipe, da ist der Ulf, da passen 90 Leute rein, da wird dann probiert, neue Programm ausprobiert und so weiter. Und das ist für mich dann immer wichtig, weil das ist für mich dann ehrlich. Ich weiß genau, was hier passiert. Ja.
Ja.
Aber genau, ich bin in Montreal aufgetreten und da habe ich versucht, deutschen Humor ein bisschen rüberzubringen. So, und habe aber solche Sachen gesagt wie, I only got sex because my wife sleeps with an open mouth. Und dann guckte man mich an, so, ne, man schmunzelte, aber ich merkte, um da anzukommen, muss ich arbeiten. Ja. Da muss ich was tun. Und das hat dann teilweise funktioniert, waren nur 5 Minuten, Open Mic, nur 5 Minuten, war für mich eine Erfahrung, aber um da anzukommen, muss man wirklich tatsächlich A, perfekt Englisch sprechen, weil ich nicht kann. Und dann muss man auch die Eier dafür haben, das da zu machen. Ja, und ich war nicht nervös, aber war eine andere Sprache und war schwieriger auf jeden Fall.
Ja, wobei dieser englische und amerikanische Humor ja dir total entgegenkommen müsste, weil als ich in New York war und da auch aufgetreten bin und so, die Amis stehen ja auf diese ganz kurzen Sachen. Ne? Ein Halbsatz, noch ein Halbsatz, Schlussgag, vielen Dank, auf Wiedersehen.
Ich habe das da auch gemerkt, dass die kurzen Witze sehr, sehr gut ankommen. Aber ich hatte auch nur kurze Witze, weil ich die langen nicht erklären konnte. Ja. Ja, ich konnte für mich so nicht, ich habe zwar Familie in Montreal, die da immer so, aber selbst die haben hinterfragt, was ich denn damit meine. Und dann haben wir echt nur noch die rausgesucht, die relativ kurz waren und die haben dann auch ganz gut funktioniert, waren auch nur 10 Leute da, also war nur eine ganz kleine Kneipe. Aber das wäre mal interessant, mal wieder bei, habe ich schon zu Jackie gesagt, wollen nächstes Jahr wieder rüberfliegen, da ich mal so eine halbe Stunde irgendwo da mache. Yeah. Ja, Luke Mockridge hat das zum Beispiel auch gemacht und der hat auch Familie in Kanada und ich finde das sehr, sehr interessant. Ja,
also,
ja,
ich bin ja in New York da auf die Bühne und habe gesagt, I'm from Germany and I'm trying to be funny und das war schon der erste Lacher.
Ja. Ja, das ist ein guter Anfang tatsächlich, weil du mir nicht zutrauen.
Ja. Also ja, die stehen halt immer total drauf, wenn du das Deutsche auch noch ein bisschen mitnimmst. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Ich habe den ersten Auftritt, den durfte ich mitfilmen. Ansonsten darfst du ja da in New York, wenn du auf der Bühne stehst, auch nicht filmen. Die haben ja immer Angst, die Gags werden natürlich geklaut.
Genau. Montreal, selbst in Kanada haben wir nicht mitgefilmt.
Wie ist das eigentlich in Deutschland bei Comedians deiner Bauart irgendwie? Hast du auch ab und zu den ein oder anderen Gag, den du plötzlich bei Kollegen in der Fernsehsendung siehst und ruft man da an und sagt, hey Freund, was war das?
Ich gucke mir das nicht an, aus 2 Gründen. Fremdschämen und Scheiße, der hätte von mir sein können. Ah, ja. Ich sage, das ist nicht witzig. Und ich sage, Knaller, warum kam ich nicht da drauf?
Ja.
Und dann ist dann manchmal so, damit ich das gar nicht sehe, gucke ich mir die nicht an. Ne? Aber ich gucke eh wenig Fernsehen. Wenn ich gucke, ist tatsächlich so Infokanal von ZDF oder Sport. Das sind so die beiden Sachen, für die ich mich wirklich interessiere. Und es gibt auch keine gute Comedy-Show mehr im deutschen Fernsehen. Ja, selbst der Quatsch Comedy Club läuft jetzt auf Sky. Heißt also nur noch Leute, die das abonniert haben, können das sehen. Finde ich sehr, sehr schade. Müsste wieder ein neues Format geben, wo eine Mixshow, wo die Leute 10 Minuten durchhauen können und wo auch neue Talente, die gibt's leider nicht, die Show.
Ja, warum eigentlich? Weil Comedy ist ja so erfolgreich. Also jetzt mit Corona ist natürlich ein kleines Tal auch in die Live-Szene gekommen. Aber vorher, das war ja so erfolgreich, wie viele dachten, dass es gar nicht werden könnte. Ja, also
ich weiß nicht, warum. Ob die Leute daran nicht mehr glauben oder wollen irgendwie das Besondere machen oder haben einen anderen Sendeplatz dann dafür. Ich weiß es nicht. Aber Sendungen wie früher auch Schmidt einander zum Beispiel oder so, solche Sendungen existieren halt nicht mehr. Ja, und das ist sehr, sehr schade. Ich bin immer schon froh, wenn ich Martina Hill sehe, die ich als Göttin der Comedy sehe tatsächlich. Ja, da bin ich immer schon mal froh, wenn ich Martina Hill im Fernsehen sehe. Aber ansonsten passiert dann nicht viel.
Ich glaube ja, dass längst Zeit ist für eine massenkompatible Late Night, wo jeden Abend auch ein Comedian seine 10, 7, 8, 9, 10 Minuten...
Wir haben mehrere aus der Kneipe, eine Late Night Show haben wir mehreren Sender angeboten. Und da kam noch nichts. Und das wäre witzig gewesen tatsächlich. Mit wechselnden Gästen, aber auch mit Comedy. Dann wird rübergeschaltet zur Bühne und so, zack, 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 mit Live-Publikum. Hat scheinbar kein Interesse. Ja. Dann weißt du, was los ist. Wenn selbst die Dritten kein Interesse haben, dann weißt du, da läuft lieber eine Miss Marvel-Fortsetzung.
Ja, aber es kann sich ja auch immer wieder alles ändern. Ja, vielleicht nicht heute, sondern morgen oder vielleicht kommt es übermorgen noch viel besser.
Was ich machen muss, ist live. Da muss ich komplett funktionieren. Finde ich fürchterlich immer das Wort, aber genau so ist es. Das ist mein Bereich. Solange ich live funktioniere und das klappt alles, Fernsehen läuft, vielleicht funktioniert das vielleicht nicht, aber live, da muss er da sein. Ja, und das macht, solange mir das Spaß macht, werde ich nichts anderes machen.
Und ich hätte auch nie gedacht, dass das Live einem selbst so viel gibt. Ja, ich habe mich ja früher einfach alleine nicht auf die Bühne getraut, als Moderator ja, aber dann irgendwie so einen Abend zu gestalten, sogar irgendwie zu singen und Geschichten zu erzählen, das hat mir so viel Mut und Selbstbewusstsein am Anfang abverlangt. Heute fange ich langsam an, das total zu genießen, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn du mit dir selber und so verletzlich du dann auch auf der Bühne bist, aber einfach Menschen begeistern kannst und die mitnehmen kannst und die nach Hause gehen und sagen, ah, da haben wir einen schönen Abend gehabt.
Und du benutzt das ja für dein weiteres, auch für dein Privatleben, dass du viel sicherer auftrittst. Weil wenn ich habe, sag ich mal, die Westfalenhalle, 12.000 Leute, und dann gehe ich eben hier mal durch die Stadt oder irgendwie sowas. So, man läuft anders, man sieht die Sachen anders, auch relaxter. Ja, also so, ne, du hast ja eben mal diesen Auftritt gehabt und plötzlich gehst du relaxter durch die Welt. Ist tatsächlich so. Also man macht sich keine Gedanken, sondern guck, wo ist was Lustiges, was hier gerade
genau. Ja, dann bis die Westfalenhalle kommt, das wird bei mir noch ein bisschen dauern, aber bei dir steht da bestimmt schon der nächste Termin. Du bist coronamäßig auch so ein bisschen entspannt, oder? Also ihr macht jetzt eine große Biergartentour.
Ich habe so viele Termine und ein Buch, was jetzt fertig ist, geschrieben, an den anderen schreibe ich ein Drehbuch geschrieben, Zoom sehr viel, YouTube gemacht, dann Autokinos gespielt. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit was zu tun. Also ein bisschen ist er an mir vorbeigegangen, weiß aber, wie die Zähne daran tatsächlich geknabbert hat. Und ich glaube, dass auch gerade im Comedy-Bereich die Leute enger zusammengerückt sind. Ja, dann habe ich mit Matze Knob zum Beispiel telefoniert. Was kann man machen mit dem Thorsten Sträter, mit dem Kristall? Pass auf, da kannst du auftreten oder das. Man ist näher zusammengerückt, ja, durch die Situation. Also fand ich sehr, sehr interessant, wer alles zusammengehalten hat dann. Von vornherein in Ordnung, aber plötzlich hatte man mehr miteinander zu tun, weil man sich ausgetauscht hat, welche Möglichkeiten man hat. Fand ich sehr, sehr geil.
Markus, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Ich gehe jetzt einkaufen in Köln, falls mich einer sehen will. Ja, genau.
Einen schönen Tag dir noch. Vielen Dank. Servus.
Ciao.
Markus Krebs, ein wirklich guter Typ. Ich verlinke dir seine Homepage bei mir in den Shownotes. Da findest du dann auch den Podcast und alle Tourdaten. Und ich verlinke dir auch nochmal die besten Witze aus dem Hocker-Milieu, sein neues Buch. Wenn du Lust hast, in meine Bücher reinzuschauen, die findest du dann natürlich auch. Da gibt es das erste Erfolgsmenschen, unter anderem mit der Karriere von Atze Schröder. Und auch das neue Hilfe, ich bin zu nett, das erst am 20. September erscheint. Aber wenn du mich unterstützen willst, kannst du es natürlich jetzt schon vorbestellen. Die Playlist zum besten Song der Welt findest du auf meinem Spotify-Kanal und ich fände es klasse, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst. Vielleicht gibt es ja Menschen, die sich besonders für Comedy oder Markus Krebs interessieren. Hinterlass mir gerne auch auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Folg mir auf Instagram oder auf Facebook. Danke dir fürs Hören heute und bis zur nächsten Ausgabe.